Es gibt Geschichten, die wir gerne erzählen. Von Erfolg, von Wachstum. Und dann gibt es diese Geschichten, die wir lieber für uns behalten. Von Scheitern, von Brüchen, von Krisen. Aber genau diese Brüche gehören ja zu dem Leben von uns allen dazu. Und genau deshalb sprechen wir heute drüber. Meine beiden Gäste sind Dr. Evi Rodemann, sie ist Theologin und Eventmanagerin, und Andreas Hildebrandt, Coach und Trainer. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Ihr seid beide schon seit Jahrzehnten Leitende und habt in all den Jahren auch ganz viele Brüche, Scheitern und auch Krisen erlebt. Evi, wir starten mal direkt rein. Was war denn für dich so die schwerste Krise als Leiterin?
Ich muss leider sagen, ich hatte mehrere, aber sicherlich eine der schwersten oder die für mich am bedeutsamsten war. Ich habe ein Werk, ein Jugendwerk aufgebaut in Europa und das war für mich so Faust aufs Auge, das war meine Berufung. Das wurde auch ein bisschen zu meinem Baby. Habe darin so viel investiert mit tausend von jungen Menschen. Und es war das mega krasse Privileg, darin unterwegs sein zu dürfen. Und dann nach ungefähr 9 Jahren merkte ich so, irgendwas knirscht so mit dem Vorstand. Und ich bin manchmal auch sehr naiv und dachte, na ja, im Jugendbereich und so. Ne,
das ist ja auch ein bisschen normal.
Ja, und dann versteht auch nicht immer jeder Erwachsene so. Auf jeden Fall merkte ich so, nee, das wurde immer schwieriger. Aber gleichzeitig war ich gerade gefragt worden, irgendwie das noch 3 Jahre weiterzumachen. Und dann hatten wir ein großes Event fertig gemacht. Und dann kam für mich völlig überraschend ein Anruf. Und ich hatte aber schon meinen Mentor mit dabei, weil ich dachte so, oh, irgendwas ist hier schwierig. Und dann wurde mir ein Brief vorgelesen, du bist ab sofort raus. Genau, wir wollen dich nicht mehr, wir wollen jemand Jüngeres und was immer sie so da irgendwie hatten. Und das war für mich, das war der brutalste Tag meines Lebens. Das war, also, wenn ich das irgendwie anzeigen könnte als schwarzer Tag, das war für mich, genau, da ist mein Herz gebrochen an dem Tag.
Das glaube ich, gerade wenn du auch so viel rein investiert hast, ne, und das so dein Herz war.
Ja, krass. Das war richtig schwer. Also ich würde auch sagen, im Nachhinein, man weiß ja nicht immer, wie dunkel manchmal auch das Herz ist. So, aber ich würde schon sagen, ich habe wirklich in die Schwärze meines Herzens gesehen. Das war für mich brutal. Ich brauchte auch echt so über ein Jahr, um aus diesem Loch rauszukommen und mich neu zu situieren. Wer bin ich? Wer bin ich auch ohne meine Position? Weil meine Identität damit irgendwie auch dann zusammenhang. Und also, es war wirklich sehr, sehr schwer. Also bis zu Suizidgedanken als Leiterin, wo ich dachte so, wer will jetzt jemals noch was mit mir machen? Darf ich noch als Leiterin unterwegs sein? Und so, das war wirklich sehr, sehr, sehr schwer.
Wie lange ist das jetzt her?
10 Jahre.
Okay.
Ja, und ich merke immer wieder, obwohl ich denke, 10 Jahre ist eigentlich so lang, merke ich immer wieder, wenn ich drüber rede, wie die Emotionen in mir hochkommen. Ist vielleicht nicht mehr der krasse Schmerz, aber es ist trotzdem, wo ich denke, ach du meine Güte. Weil eigentlich möchte ich ja eher als die erfolgreiche Evi unterwegs sein. Und dann denke ich so, nee, und ich weiß ja, das war sicherlich nicht die letzte Krise in meinem Leben. So.
Ja. 10 Jahre ist es her, hast du gesagt. Was würdest du denn, wenn du jetzt drauf zurückblickst, sagen, was hast du dadurch auch vielleicht in den letzten Jahren gelernt?
Oh, ganz viel. Zum einen, man kann nicht jede Situation irgendwie retten. Also ich war in diesem Prozess mit drin. Ich weiß noch ein Jahr später, dass ich das gerne klären wollte mit dem Vorstand und die waren aber nicht bereit. Also zu akzeptieren, dass man manchmal Situationen hat, die damals gefühlt war es wie eine offene Wunde. Ich konnte nichts machen, außer zu sagen, ich lasse los, ich lasse das bei Gott und ich vergebe mir selbst für die Fehler, die ich gemacht habe und vergebe den anderen, was immer sie mir dann angetan haben. Und in diesen Prozess reinzugehen. Und ich glaube, was noch viel wichtiger für mich war, dieses zu wissen, wer bin ich, wenn alles von mir weggenommen ist, was mir so wichtig und wertvoll war, zu wissen, dass ich immer noch ein geliebtes Kind Gottes bin und das B, dass meine Position nicht entscheidend ist dafür, wie Gott mich sieht. Und auch, das war auch super wichtig für mich zu wissen, dass das, was Gott mir geschenkt hatte, auch vielleicht jetzt, was ich sage, Berufung, wofür ich leben sollte, war nicht weggenommen. Ich dachte, alles wäre weg. In dem Moment war es für mich grausam. So, und dann aber zu merken, nein, das, was Gott mir anvertraut hat, braucht jetzt einen neuen Kanal, eine neue Form. die zu finden, das war nicht leicht, aber auf dem Weg dahin und zu sagen, nein, ich habe mich einmal entschieden, mit diesem Gott durchs Leben zu gehen, mit Jesus, und der wird irgendwie, wird sich kümmern.
Mega, vielen Dank fürs Teilen. Andreas, wie war das bei dir? Welcher Bruch in deiner Leitung hat dich am meisten verändert?
Ich habe quasi, das war eine Zeit, da war ich 26 Jahre Pastor. Ich wollte nie Pastor werden an meinem Theologiestudium. Ich bin da reingerutscht und habe aber eine Leidenschaft entwickelt, wie ich sie mir selbst nicht zugetraut hätte, mit Gemeindegründung, Weiterentwicklung. Ich kam aus einer heilen Welt und bin dann an eine andere Stelle gekommen, die eigentlich passte und eigentlich stimmte von allen Seiten alles. Aber es entwickelte sich schon in den ersten Monaten so viel Problematisches. Das wurde dann immer mehr und immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Missverständnisse, Fehler von mir, Fehler von anderen, schlechte Absprachen bis zum Mobbing, was man nicht glaubt, dass in Gemeinde möglich wäre. Sodass ich nach etwa anderthalb Jahren einen Schlussstrich gezogen habe und gekündigt habe. Da war ich, da hatten wir als ganze Familie uns entwurzelt, meine vier Kinder im Teenageralter. Wir hatten ein Haus gebaut. Ich habe selbst sehr viel gemacht daran, dass meine, im Grunde genommen ist meine Berufung dadurch hops gegangen. Ich saß beim Arbeitsamt und man sagte mir, Sie sind nicht vermittelbar so mit dem, was Sie mitbringen.
Weil du 25 Jahre Pastor warst.
Ja, genau. Ich war ein Pastor einer Freikirche und im Grunde genommen nur in dem Rahmen vermittelbar. Mein Bundessekretär sagte dann, also der Vorsitzende, mein Vorgesetzter quasi, er sagte, wir finden für dich was anderes. Ich sag, du, wie soll ich denn jetzt, ich habe meine Kinder entwurzelt, das würde ich nicht nochmal machen. Und dann habe ich, stand ich vor dem Scherbenhaufen und musste erstmal selbst damit klarkommen und mit meinem Gottesbild klarkommen. Was hat das mit Gott zu tun? Weil eigentlich habe ich immer an einen fürsorglichen, väterlichen, liebevollen Gott geglaubt und jetzt ist mein ganzes Leben quasi, alles, was ich bis dann aufgebaut habe, in wie ein Kartenhaus zusammengefallen.
Lass uns da mal tiefer reingehen. Wie hat sich dein Gottesbild dadurch verändert?
Das war schon krass. Also ich habe mein naives, kindliches, kindlichen Glauben verloren, weil so viele Fragen waren und damit kam ich am Anfang nicht klar. Und jemand sagte mir, ja, du hast einen Erwachsenenglauben bekommen. Nee, ich habe auch keinen Erwachsenenglauben bekommen. Ich traue immer noch diesem naiven Vertrauen an Gott hinterher. Wie ein Kind, das in der Nähe seines Papas ist und man weiß, ja, der macht das schon.
Und der meint es gut.
Und so jetzt ist alles anders gelaufen. Ich habe viele Fragen und ich habe nicht den Anspruch, dass diese Fragen beantwortet werden, weil ich sehe das bei den Männern und Frauen in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte nicht so, dass alle Antworten bekommen haben. Deswegen habe ich diesen Anspruch nie gehabt, aber ich habe sie noch. Und das hindert mich, dieses kindliche Vertrauen wieder zu haben. Also da ist total viel zerbrochen. Und ich bin da nicht lange, brauchte lange, um da einigermaßen drüber hinwegzukommen, muss man wirklich sagen.
Ja. Ja. Brüche und Scheitern gehören ja zu unserem Leben dazu. Ich glaube, wir haben das alle, auch die hier zuschauen, schon mal erlebt, solche tiefen Krisen oder Momente des Scheiterns. Und trotzdem schreibst du in deinem Buch oder gleichzeitig schreibst du in deinem Buch Scheitern erwünscht, Evi, dass viele Leitende nicht mit Schmerzen umgehen können. Woran machst du das konkret fest?
Also einmal an Statistiken aus dem unterschiedlichen amerikanischen Raum und wo auch immer. Einer der Bücher, die ich in dieser Zeit gelesen hatte, war von Samuel Chand über Schmerz in Leitung. Und er sagte irgendwie, es gibt nur noch irgendwie 20% aller Menschen, die sind Pastoren, wenn sie in Rente gehen. Der Rest hat irgendwo auf dem Weg dahin abgebrochen oder beendet oder was auch immer. Also wo ich dachte so, wow, das ist ja einer von fünf. Mhm. So, ne? Also der das vielleicht noch geschafft hat. Mhm. Und ich merke in diesem Prozess, jetzt selber, weil ich auch über das Scheitern rede, nicht gerne. Also, weil auf der einen Seite denke ich, oh nein, ich möchte es ja gar nicht. Aber auf der anderen Seite merke ich so, dieses, es hilft ja Menschen anzudocken, auch an dem Schmerz. Und da sagte ein Theologe mal, der sagte, wenn Wunden auf andere Wunden treffen, dann passiert Heilung. Und da wünsche ich mir, dass das, was ich erlebe, auch um mich rum, dass Leitende, das junge Leitende, die Weggemeinschaft finden, miteinander unterwegs zu sein und zu sagen, Schmerzen gehören mit dazu. Also ich sag mal, wenn du andere Menschen glücklich machen willst, verkauf Eiscreme. Aber dann werde nicht irgendwie Führungsverantwortliche so. Aber dieses bewusst sich zu entscheiden, zu sagen, wenn ich diesen Weg gehe in Verantwortung, dann heißt das auch irgendwie eine Medaille mit zwei Seiten. So. Das heißt leiten und leiden. Also ich kann, egal wo, ob Wirtschaft oder Gemeinde, ich kann das nicht voneinander trennen. Und das wünsche ich mir, dass wir ein Stück weit das mehr erwarten, mehr mit einbauen. Also ich will den Schmerz nicht, aber auch zu sagen, er gehört auch mit dazu. Ich glaube, dass es braucht diese Akzeptanz in dem Ganzen. Ja.
Du investierst dich ja auch sehr viel in die junge Generation und willst die ausrüsten und prägen und die einfach ermutigen. Nimmst du da was Ähnliches wahr? Also fällt es denen ähnlich schwer, mit diesen Schmerzen umzugehen, oder nimmst du da eine größere Offenheit wahr?
Von dem, was ich wahrnehme, würde ich sagen, sie gehen offener mit ihren Verletzungen um. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Andreas, ich glaube, ich muss aber sozusagen auch den Raum öffnen dafür. Also ich arbeite unter anderem für eine Lausanne-Bewegung und da sagen wir immer als Leitende, gehen wir voran. Wenn wir so Kleingruppen haben mit jungen Leitenden, dann muss immer der Mentor oder der Leiter in der Gruppe als erstes sozusagen seine Hosen runterlassen und sagen, das war richtig schwer, hier hatte ich meine Glaubenskrisen, Zweifel und hast nicht gesehen. Und dann damit den Raum öffnen für die anderen. Und wenn wir das aber sozusagen tun, dann merke ich, dass die junge Generation das möchte, das braucht. Und die sagen, hey, wie gehst du denn jetzt ehrlich um mit deinen Fragen, Zweifeln? Und jetzt bist du da gescheitert, Efi, aber wie bist du denn wieder aufgestanden? Erzähl mal, an dem wieder anzudocken. Ich glaube, wenn wir diesen Raum ihnen bieten, da kann ganz viel miteinander heile werden. Dann ist es auch weniger schambehaftet, dass ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habe oder dass ich mich für etwas entschuldigen muss.
Ja. Die Erfahrung mache ich genauso. Also ich glaube, das ist total wichtig, als Leiter voranzugeben. Aber dann muss man das auch selbst mal erlebt haben. Und das sehe ich bei vielen Leitern eben nicht so. Sie kommen selbst aus Situationen manchmal, wo nicht offen über Fehler und Versagen und Zerbruch gesprochen werden konnte. Und deswegen sind sie oft unfähig, das auch zu tun. Und wenn man das aber gelernt hat, vielleicht durch eigene Krisen gelernt hat, plötzlich wird man zu einem Segen für andere, weil man das vorlebt, was du sagst. Ja.
Also würdet ihr sagen, uns fehlen sozusagen die Vorbilder, die es vormachen, dass es okay ist, zu scheitern und es auch zu benennen?
Ja, das habe ich ganz oft erlebt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der kam zu uns in die Gemeinde und sagte mir, er kommt deswegen zu uns, weil er nicht ständig gesagt bekommen soll, er soll mehr glauben, weil er depressiv ist. Der kam aus einem Umfeld, Kirche, wo man über Versagen und eine Schwachzeit oder so eine tiefe Zeit, also für Depression ist ja manchmal ganz, sehr, sehr schlimm, wo er das nicht offen darüber reden konnte. Immer nur gesagt bekommen hat, das und das fehlt dir noch, das musst du tun. Und er kam dann gern zu uns, weil das hatte das Gefühl, ja, hier kann man. Hier kann ich offen darüber reden. Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Das sind sehr, sehr viele, die in einem Umfeld Christ sein leben müssen, wo sie das nicht können.
Du hast ja gesagt, Andreas, das hat ja was mit deinem Gottesbild gemacht. So, und ich frage mich, ob ganz viel davon mit meiner eigenen Theologie dann zusammenhängt, mit dem, wie ich auch Gott sehe. Also sehe ich ihn als guter Vater, aber auch sehe ich ihn als jemand, der mich vor allem beschützt. Und dann habe ich das immer drin, dann auch, also ein bisschen diesen naiven, aber auch, ich würde sagen, schlechten Glauben, sag ich mal, diesen Wellness-Glauben nach dem Motto, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und alles wird gut. Und ich weiß, das Neue Testament ist voll von Menschen, angefangen beim Alten Testament, aber voll mit Menschen, die ihre Fehler hatten, ihre Scheitermomente, und Barmherzigkeit und Gnade war da, wenn sie sich an Gott gewandt haben. Aber ich habe in mir drin dieses, ich muss das jetzt, also nee, das, mir darf das jetzt nicht passieren, weil ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Also, und dann denke ich so, wo habe ich denn diesen falschen Glauben, sag ich mal, aufgeschnappt und denke so, dieses Wellness-Ding, das muss ich jetzt mal leben. Also das ist ja der Umkehrschluss, so Jesus hat mich ganz besonders lieb und dann geht es mir richtig gut. Ja. Und wenn ich jetzt in eine Krise komme, dann muss ich mich ja fragen, oh, bin ich jetzt überhaupt noch eine gute Leiterin oder Leiter, noch eine gute Christin oder Christin, und denke so, boah, das macht ganz viel mit meiner Theologie. Und ich wünsche mir ein Stück weit, dass wir ein Stück eine andere Theologie der Resilienz oder auch des Leidens entwickeln und sagen, es gehört auch mit dazu.
Mhm. So. Ja. Du hast ja das Buch geschrieben, Scheitern erwünscht, wo du eben dieses positive Bild im Hinblick auf Scheitern so entwickelt hast. Was hat sich bei dir persönlich da in deinem Denken verändert? Also wenn du sagst, du kommst eigentlich daher, ne, zu sagen, hey, wenn ich mit Gott lebe, dann muss alles gut sein. Gab es so eine Erfahrung, die da dein Denken irgendwie verändert hat?
Ja, mehrere bestimmt auf dem Weg, aber eine, die mir jetzt direkt einfällt. Ich war als Kurzzeitmissionarin nach Afrika. Und dachte so, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs, meine Kirche hat mich auch noch ausgesandt, so, das wird alles super. So, und mit meinem euphorischen Elan lande ich da und Tag 1 und eine Moskito irgendwie erwischt mich. Ich bin richtig krank, also ich werde richtig krank. Ich war wochenlang irgendwie nicht fähig, irgendwas zu tun. Noch konnte ich irgendwie Französisch mich irgendwie mit jemandem zu unterhalten. Es war also einsam. Und dann kam eine Missionarin an mein Bett und Gott hatte ihr gesagt, sie sollte mir Lieder über Gnade zusingen. Und das hat sie gemacht. Die konnte nicht singen. Da ich so, bitte, Gott, lass dich nicht so oft kommen. Aber dieses, jemand spricht dir das zu, was du selbst vielleicht nicht mehr glauben kannst. Mhm. Und das hat mir so viel Mut gemacht, dass Gott eine ältere Dame an mein Bett schickt und sagt so, hey, egal ob du jetzt erfolgreich bist als Leiterin oder Missionarin, darum geht's gar nicht, sondern einfach, bist du treu, bist du mit mir unterwegs und hast du mich einfach lieb.
Mhm. Ja. Ihr habt mehrfach schon die Personen in der Bibel erwähnt, die ja auch Leiden und Leiten gemeinsam erleben. Andreas, was würdest du denn sagen, mit welcher Person aus der Bibel kannst du dich da besonders identifizieren?
Mit nicht wenigen, aber besonders mit Josef. Josef ist für mich an dem Punkt ein unglaubliches Vorbild. Der hat ja erlebt, dass seine eigenen Brüder ihn verkauft haben als Sklaven. Man, der hätte sein ganzes Leben damit verbringen können, ihnen Vorwürfe zu machen und ihnen, wer weiß was, an den Hals zu wünschen. Dann kommt er in diesen Haushalt von dem Potiphar, der Chef der GSG 9, sage ich mal, vom Pharao, erlebt ganz viel Erfolg zuerst und dann wird er von seiner Frau angeschwärzt, dass er sie vergewaltigen will. Dann landet er im Gefängnis. Er hätte ein ganzes Leben lang Zeit gehabt, dem Potiphar oder seiner Frau böse zu sein. Dann kommt das Gefängnis. Er muss da ganz Anfang an, sehr wahrscheinlich bei den Latrinen putzen, ein Jahr verbringen. Arbeitet sich hoch. Erzählt jemand einem Traum und sagt ihm noch als letztes, erinner dich bei mir, wenn du beim Pharao wieder zurück bist. Und was? Der vergisst ihn wieder. Und so eine Geschichte. Und ich bin so begeistert von dieser Geschichte. Man liest nichts von ihm, dass er irgendwie bitter geworden ist. Er scheint immer wieder mit seiner Vergangenheit Frieden geschlossen zu haben und Menschen vergeben zu haben. Und da, wo er ist, das Naheliegende zu tun. Gute Latrinen putzen, was auch immer. Ja, das, was dran ist, so. Jemandem anderen helfen, der ihm gerade über den Weg läuft. Da steht, er bemerkt, dass sie traurig waren, diese zwei Mitgefangenen. Und wenn man dazu in der Lage ist, trotz dieser Geschichte jemand anderen empathisch wahrzunehmen, dann ist da viel Heilung passiert. Und das beeindruckt mich total. Ein Auf und Ab in seinem Leben, wie es nicht schlimmer sein kann, aber nicht verbittern. Und das hat mich total ermutigt, diese Geschichte, immer wieder.
Ja, ja. Ich finde es einen ganz spannenden Punkt, was du sagst, dass er es geschafft hat, nicht bitter zu werden. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich auch gerade Menschen, die schon 80 Jahre alt sind oder so sehe, die eben nicht bitter geworden sind, wie haben die das geschafft? Weil es gibt auch so oft das andere, ne? Was würdet ihr denn sagen, wie schafft man es, trotz der Krisen, trotz der Schmerzen, die das Leben einem so bereitet, eben am Ende nicht bitter zu sein?
Ich glaube, es ist eine Entscheidung. Also das hast du gerade jetzt auch bei Josef so schön gesagt. Ich hätte ihn auch genannt, den Josef. der hat sich ja immer wieder entschieden, auf Gott zu vertrauen. Also obwohl er vergessen wurde und hast nicht gesehen. Ich glaube, dass ich mich immer wieder dazu entscheiden muss, zu sagen, jetzt nehme ich bewusst Gott in diese Situation mit hinein. Und traue auch Gott diese Situation zu, dass er etwas damit machen kann. Und lade ihn bewusst auch ein, mir also zu zeigen, was sind vielleicht daran die Fehler, was muss aufgeräumt werden. Ich bin jemand, der dann gerne auch Sachen verschriftlicht, manchmal auch noch verbrennt. So, aber dieses etwas zu sortieren in dem Ganzen, zu gucken, was war meine Rolle, was war die Rolle des anderen. Mhm. Und dann auch zu sagen, am Ende will ich Gottes Vergebung drüber haben, weil der ist derjenige, der mich liebt. Also egal, was ich getan habe, wenn ich zu ihm komme, dann habe ich die Chance, bei ihm diese Vergebung zu bekommen. Und das, glaube ich, das hilft mir dann ja auch, mich selbst von mich selbst zu befreien.
Ja.
Und das, würde ich sagen, ist einer für mich der Schlüssel. Aber auch Menschen auf dem Weg dabei zu haben, die mir dann noch Korrektur geben. Oder auch, es gab eine Zeit, da konnte ich einfach nicht mehr glauben. Ich habe das Gefühl, ich war so wie leer geheult und also in dieser Krise, da war ich einfach fertig. Und dann aber Menschen zu haben, christliche Geschwister um mich rum, die gesagt haben, Evi, wenn du gerade nicht glauben kannst, wir glauben für dich oder wir glauben mit dir. So, und dann ich so, oh wow. Und die mich nicht irgendwie gejudged haben nach dem Motto, wie kannst du jetzt, und Christin, und hast nicht gesehen. Also dieses Miteinander unterwegs zu sein, das war für mich oft lebensrettend.
Mhm. Ja. Also Ergänzung von dir?
Also Thema Vergebung ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das, da finde ich, haben Christen so ein Vorrecht, ein Vorteil gegenüber allen anderen Glaubensrichtungen oder auch Denkrichtungen, weil wir von Vergebung leben. Erstmal Vergebung mir selbst. Ja, ich gucke ja manchmal scheitern zurück und denke, das hat was mit dir zu tun. Kann ja auch sein. Und dann mir zu vergeben und zu wissen, da ist ein Gott, der vergibt mir. Und dann anderen auch zu vergeben. Ich weiß, in dieser Zeit habe ich so eine Reha nachher gemacht und habe da eine Person getroffen in der Reha. Und mit dieser Person habe ich ganz viel durchgesprochen und eine Person nach der anderen vergeben. So ganz bewusst, alles aufgeschrieben und vergeben. Und ich erinnerte mich an ein Ehepaar, das hat an einen Gewaltverbrecher den kleinen Sohn verloren, durch einen Gewaltverbrecher, das Leben. So. Und dann sagte der Reporter, fragte dieses Ehepaar, warum vergeben Sie den Mörder? Dann sagte er, damit unsere Seele nicht vergiftet. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, wie wichtig Vergebung an dem Prozess ist, um wieder heil zu werden. Und ich glaube, das war ein Schlüssel bei mir, mir selbst zu vergeben und anderen zu vergeben. Und jetzt gucke ich zurück auf die und denke an diese Leute. Manchmal juckt es mich dann, aber grundsätzlich bin ich da sehr gelassen, kann da auch hingehen und kann mich mit Leuten treffen und gar kein Problem mehr.
Ich finde, man spürt euch beiden auch wirklich ab, dass ihr eben nicht bitter geworden seid. Ja.
Danke, das ist cool.
Yes. Evi, du hast gesagt, dir ist es auch während der Zeit immer mal wieder voll schwer gefallen, auch zu Gott zu kommen oder überhaupt zu glauben. Und trotzdem bist du ja heute immer noch Leiterin, ne? Also du bist dran geblieben. Was würdest du denn sagen, warum hast du weitergemacht? Was hat dir da Kraft gegeben?
Ich glaube, weil ich mich als erstes nicht als Leiterin darüber definiere, sondern ich definiere mich über das Kindsein Gottes. So, das musste ich in meinem Kopf immer wieder auseinanderhalten und auch manchmal heute noch. Also sagen, dass das diese Kindschaft Gottes, seine Tochter zu sein, das ist das Wertvollste und Kostbarste. Ich weiß nicht, ob ich am Ende meines Lebens noch in Leitung sein werde oder nicht, aber ich habe mich entschieden, als 10-Jährige diesem Jesus nachzufolgen. Und eine der Sachen, die mir bis heute wichtig sind, ist, dass ich treu sein möchte. Treu sein mit dem, was er mir gibt. So, und dann ist das vielleicht nicht immer so Masse und groß, sondern vielleicht ist es manchmal einfach nur der Einzelne, der gerade irgendwie mich braucht für etwas. Aber das, habe ich gesagt, das ist mir super wichtig. Genau, es gibt so ein Kinderlied, so, ich habe entschieden, Jesus nachzufolgen. So, I have decided to follow Jesus. Und das ist immer wieder etwas, manchmal muss ich auch unter Schmerzen repetieren. So, aber das ist für mich das, was für mich immer wieder Ausgangspunkt ist.
Mhm. Ja. Jetzt ist es ja eine Sache, so im Rückblick zu sagen, wie auch ihr jetzt so sagt, das ist schon ein bisschen länger her, ne? Ihr habt unglaublich viel dadurch gelernt, seid gewachsen, gereift. Aber wenn man mittendrin steckt, das kennt ihr ja selbst, das kam auch immer wieder durch, ist es richtig hart. Und da hat man oft nicht diese Perspektive von, ja, dadurch werde ich wachsen und reifen. Was kann man denn, wenn man mitten in dem Moment ist, was kann man da tun, um irgendwie durch dieses Tal durchzunavigieren?
Nummer eins, was ich nicht gemacht habe, aber jetzt im Nachhinein jedem raten würde, zieh dich nicht von Leuten zurück, die dich ermutigen oder dich mittragen wollen. Das habe ich nämlich gemacht. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Mich haben Leute angerufen, die haben mich Jahrzehnte nicht angerufen, aber plötzlich waren sie da und ich finde es unglaublich, dass sie sich um mich kümmern wollten. Ich habe das erstmal nicht zugelassen, ich musste damit irgendwie klarkommen. Das war das Erste, was ich für mich jetzt lernen würde, jemandem raten würde, es anders zu machen. Dann auch einfach zu sehen, Auch jeder Zerbruch hat wirklich eine Chance. Auch wenn man das jetzt nicht wahrnimmt, aber es ist so. Wenn man Gott sein Leben ausgeliefert hat, dann ist keine Krise eine Pleite. Mhm. Sondern mir hilft immer dieser Satz, Gott kann auch aus Scheiße Dünger machen. Ja, kann er. Er kann aus dem ganzen Mist. Und bei mir ist dadurch so viel in Bewegung gekommen, wofür ich dankbar bin seitdem. Das wäre nie passiert, wenn ich diese Krise nicht gehabt hätte. Und da hat Gott eine Perspektive. Und warum sollte ich erwarten, dass es mir besser geht in dieser kaputten Welt, ja, als vielen anderen Menschen? Nicht auf alles habe ich eine Antwort. Aber ich brauche das auch nicht. Gott ist da, wie du sagst. Es ist wichtiger, sich an dem festzuhalten, was er mir versprochen hat. Und alles andere wird sich irgendwie richten, hoffentlich. Mhm. Ja.
Und ich wünsche dir, der du vielleicht gerade darin steckst, dir die Zeit zu geben, auch erstmal die Schmerzen zu ertragen, auszuhalten. Und dann auch die Chance nutzen, zu sagen, welche Fragen stellt jetzt diese Krise an mich? Was kann ich daraus lernen? Und welche Menschen habe ich um mich herum, denen ich meine Geschichte erzählen kann? Manchmal hilft es, aus den schmerzlichen Geschichten die öfter mal zu erzählen. Damit bekommen sie auch weniger Macht. Und am besten mit Gott dabei.
Hey, vielen Dank euch beiden für euer ehrliches Teilen. Danke, dass ihr hier wart.
Gerne.
Dankeschön. Wir haben über Scheitern gesprochen, aber wir haben auch über Hoffnung gesprochen. Danke dir, dass du dabei warst. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Tschüss.